Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Dürfen wir das nochmal gegenlesen und gegebenenfalls Änderungen einfügen? Wenn dieser Satz fällt im Journalismus, dann klingeln in den Redaktionen die Alarmglocken. Achtung, mögliche Einflussnahme auf die Berichterstattung. Und wenn es sich um Unternehmen handelt, dann könnte am Ende sogar der Verdacht der Schleichwerbung im Raum stehen. In Nordrhein-Westfalen prüft die Landesanstalt für Medien derzeit bei 7 privaten Sendern, ob es da eventuell einen entsprechenden Verstoß gegeben hat. Berichten wir heute drüber. Zu Beginn der Sendung nehmen wir aber die pro-palästinensische Demonstration in Berlin gestern nochmal zum Anlass, auf das Verhältnis zwischen Presse und Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu schauen. Antisemitische Parolen, Flaschenwürfe gegen die Polizei, das waren erneut die Begleiterscheinungen einer pro-palästinensischen Demo in Berlin letzte Nacht. Offenbar haben da über 4000 Menschen teilgenommen. Und diese oft aggressive Stimmung, die richtet sich auch manchmal gegen Medienvertreterinnen und Vertreter, die auf oder von diesen Demos berichten wollen. Sebastian Engelbrecht ist unser Landeskorrespondent in Berlin und ist schon auf einigen dieser Demos gewesen. Sprechen wir drüber, Herr Engelbrecht. Vielleicht schauen wir erstmal ganz grundsätzlich auf diese Demos, von denen gab es ja diverse in den letzten Wochen und Monaten. Wie können Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten?
Sehr schwierig ist es da zu arbeiten, denn Angriffe auf Journalisten gibt es da bei pro-palästinensischen und anti-israelischen Demonstrationen immer wieder seit Jahren. Auch schon vor dem 7. Oktober ist es in Berlin passiert. Ein Journalist wurde vor 2 Jahren bei einer solchen Demonstration in Berlin-Neukölln als Drecksjude und Scheißjude beschimpft. Journalisten werden als Zionistenpresse, als Rassisten bezeichnet. Und bei einer dieser Demonstrationen, ist schon eine Weile her, im April 22, wurden Journalisten von Demonstranten bedrängt, getreten und bespuckt. Es wurde gegen die Kamera geschlagen. Ähnlich war das nach dem 7. Oktober bei dem Palästina-Kongress von pro-palästinensischen Gruppen Mitte April. Reporter wurden als zionistische Lügner und Dreckspresse verunglimpft und es kam auch zu körperlichen Angriffen. Einige wurden auch gehindert am Zugang zu dem Kongress. Und ein Redner forderte die Demonstranten auf, gezielt Journalisten zu fotografieren, um ihm dann die Bilder zu schicken. Und mithilfe dieser Bilder könne er dann die Journalisten demütigen. Und aktuell gab es eine besonders schwerwiegende Attacke. Vor wenigen Tagen haben Unbekannte das Redaktionsgebäude des Berliner Tagesspiegels mit einem roten Dreieck markiert. Mit diesem Symbol markiert bekanntlich die terroristische Hamas ihre Anschlagsziele.
Beschreiben Sie mal konkret, wie Sie sich selbst fühlen auf diesen Demos. Wie können Sie arbeiten, wenn Sie auf diesen Demos sind? Wie werden Sie da behandelt?
Ja, wenn ich da mit dem Deutschlandfunk Windschutz am Mikrofon auftrete, werde ich häufig beschimpft. Ich frage dann in der Regel die Demonstrationsteilnehmer, also ich versuche Interviews zu machen und ich frage dann meistens ganz einfach, warum sind Sie hier? Und einmal habe ich dann darauf schon die Antwort gehört, ich möge bitte keine provokativen Fragen stellen. Es ist dann fast schon ein Ritual, was dann passiert bei diesen Demonstrationen. Da wird dann skandiert, erst deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt, gemeint ist im Gazastreifen. Und gleich danach heißt es dann, deutsche Medien lügen, lasst euch nicht betrügen. Die Demonstranten scheren also die Haltung des deutschen Staates zum Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Berichterstattung der deutschen Medien über einen Kamm. Sowohl den deutschen Politikern als auch den deutschen Medien werfen sie vor, Zionisten zu sein. Und Zionismus ist aus ihrer Sicht nichts anderes als Faschismus. Und genau diese Aussage skandieren sie dann ebenfalls.
Schauen wir mal konkret auf ein Beispiel. Eine der größten Demos war die am sogenannten Nakba-Gedenktag im Mai. Nakba heißt Unglück, bezeichnet die Flucht und Vertreibung der vielen, vielen Palästinenser im Ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. Da waren sie auch. Wie war die Stimmung dort?
Die Stimmung war sehr aggressiv. Ein Redner hatte es ganz besonders auf die Journalisten abgesehen und hielt über mehrere Minuten lang eine Rede, in der er sich über die deutschen Medien sehr grundsätzlich äußerte. Insbesondere ging es ihm um die öffentlich-rechtlichen Medien. Er behauptete, eine ZDF-Dokumentation habe einseitig pro-israelisch über den Nahostkrieg berichtet. Zudem spiele es in der Berichterstattung hierzulande keine Rolle, dass im aktuellen Gaza-Krieg bereits 200 Journalisten von Israel getötet worden seien.
Die zionistische Presse, sie haben sich nicht gefragt, als über 200 Journalisten in Gaza getötet wurden. Bevor ihr hier anfangt, eure Sensationslust zu befriedigen, schaut euch an, zu welchem Kodex ihr euch verschrieben habt, als ihr diesen Beruf angenommen habt.
Mit zionistischer Presse meinte der Redner die anwesenden Journalisten aus deutschen Medienhäusern. Er macht den deutschen Medien pauschal den Vorwurf, ihre Berichte seien einseitig und sie verstießen gegen einen Kodex. Wahrscheinlich meint er damit den Pressekodex des Deutschen Presserats. Ja, und wenn dann sowas gesagt wird, dann wird dazwischen gerufen von den Demonstrantinnen und Demonstranten, Shame on you, das skandierte die Menge daraufhin und der Redner setzte seine Angriffe fort.
Diese Öffentlich-Rechtlichen sind nur in der Lage, ihren Schwachsinn, ihre Lügen, ihre heuchlerische Staatsräson zu vertreten. Diese Öffentlich-Rechtlichen gehören boykottiert. Es muss endlich losgehen mit der Kampagne. Diese Öffentlich-Rechtlichen das Geld und das Geldhahn zuzumachen.
Die Lösung ist also aus der Sicht dieses Aktivisten und seiner Anhänger, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu boykottieren. Das ist ja eine Methode, die die pro-palästinensischen Aktivisten politisch auch im Blick auf Israel favorisieren. Der politische wie auch der vermeintliche mediale Gegner soll durch Boykott ausgeschaltet werden.
Das sind die Eindrücke unseres Landeskorrespondenten in Berlin, Sebastian Engelbrecht. Wir haben über die Stimmung auf den pro-palästinensischen Demos gesprochen. Unter anderem war gestern wieder eine Demonstration in Berlin, Neukölln und in Kreuzberg, wo viele tausend Teilnehmer mitgegangen sind. Herr Engelbrecht, danke schön für das Gespräch. Ja, pressefeindliche Stimmung auf den Demos in Deutschland und in dem Krieg. Der Anlass für diese Demos ist, in diesem Krieg sind mittlerweile tatsächlich so viele Journalistinnen und Journalisten getötet worden wie in keinem anderen Konflikt seit über 30 Jahren. Das Komitee zum Schutz von Journalisten aus den USA dokumentiert den Tod dieser Journalistinnen und Journalisten auf einer Liste im Internet. Und darauf stehen aktuell 105 tote Kolleginnen und Kollegen, Medienschaffende. Fast alle von ihnen sind Palästinenser. Akit Borhan berichtet.
Die getöteten Journalisten, die im Krieg noch Fotos oder Videos gepostet haben, sehen darauf fast immer ziemlich erschöpft aus. Oft tragen sie noch ihre Pressewesten. Aus ihren Worten lassen sich Hoffnungslosigkeit und Angst herauslesen. Und im Hintergrund ihrer Videos aus Gaza sind oft Explosionen und Schüsse zu hören.
Dies ist wahrscheinlich mein letztes Video. Heute haben die Besatzungstruppen Phosphorbomben über Beit Lahia abgeworfen. Sie ließen Briefe vom Himmel fallen und forderten alle auf, sich zu evakuieren. Alle rannten wie verrückt auf die Straßen. Niemand wusste, wohin. Die Situation ist beängstigend. Möge Gott uns gnädig sein.
Das war Ayat Khadoura, eine Videobloggerin und Podcasterin am 13. Oktober 2023 in einem Instagram-Video. In ihren Videos hatte Ayat meist ein schwarzes Kopftuch und ein schwarzes Hemd an. Vor dem Krieg hatte Ayat in ihren Posts öfter bunte Outfits an und ein helles Kopftuch. Sie hat von ihrem Leben in Gaza berichtet, manchmal Interviews geführt, zum Beispiel mit Frauen in der Politik. Frauenthemen waren ihr wichtig. Seit dem 7. Oktober hat Ayat nur noch über den Krieg berichtet. Im November postete sie ein Video mit der Überschrift »Meine letzte Botschaft an die Welt«.
Wir sind genauso Menschen wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Wir hatten große Träume, aber jetzt träumen wir nur noch davon, in einem Stück getötet zu werden, sodass man noch erkennen kann, wer wir sind.
Zwei Wochen später wurde Ayat zusammen mit mehreren Familienangehörigen bei einem israelischen Angriff auf ihr Zuhause in Beit Lahia im Norden von Gaza getötet. Der allererste getötete Journalist auf der Liste des Komitees zum Schutz von Journalisten, das das Sterben von Journalisten in Gaza dokumentiert, ist Ibrahim Lafi. Er starb wie zwei andere Journalisten direkt am 7. Oktober nahe der israelischen Grenze durch israelische Schüsse. Auf seinem Instagram-Kanal kann man sehen, wie er in den letzten Jahren das Fotografieren geübt hat. Auf einem Foto von 2019 sieht man zum Beispiel, wie er Fotos von Blumen und Sonnenuntergängen gepostet hat. Im Hintergrund läuft immer arabische Popmusik. Ich finde in seinem Kanal auch einen Gedenkbeitrag von seinem Kollegen Rushdie Sarraj. Auf dem Foto blicken beide sehr konzentriert auf eine Kamera. Unter dem Foto schreibt Rushdie: Mein Unterstützer ist gegangen. Ibrahim ist gegangen. Dein Abschied macht mich traurig. Ruhe in Frieden. Rushdie Sarraj war selber Journalist und Filmemacher. Laut der Liste wurde er bei einem israelischen Luftangriff zwei Wochen später ebenfalls getötet. Geht man die Namen auf der Liste durch, findet man einen Gedenkpost nach dem anderen. Einer, dem viele Gedenkposts gewidmet wurden, ist Mohammed Yari, ein 30-jähriger Fotojournalist. Mohammed wurde bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum von Gaza getötet. Bei dem Angriff sind 35 seiner Familienmitglieder gestorben, unter anderem seine Frau und seine kleine Tochter. Auf den meisten Bildern trug er seine Presseweste und er lächelte fast immer fröhlich in die Kamera. Nach dem Angriff konnten Journalisten von Al Jazeera am Ort seines zerstörten Familienhauses mit Überlebenden seiner Familie und mit seinem Vater sprechen.
Mein Sohn Mohammed hat seine Arbeit und den Journalismus geliebt. Ganz besonders hat er es geliebt, Filme zu schneiden. Er wollte die Wahrheit zeigen. In der letzten Zeit hatte er an einer Doku über den Zivilschutz in Gaza gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob der Film jetzt fertig ist oder nicht.
Ja, gut.
Mohammeds Körper wurde nach dem Angriff nicht mehr gefunden. Sein Schwager sagt:
Gestern unter den Trümmern haben wir gesucht und nur sein Hemd und seine Kamera gefunden. Das ist seine Kamera, mit der er den Krieg dokumentiert hat. Er hat sich immer viel Mühe gegeben, Filme über Gaza und den Krieg zu machen. Jetzt ist alles weg. Er ist weg.
105 tote Journalistinnen und Medienschaffende in diesem Krieg und die meisten davon sind palästinensische Kollegen gewesen. Akid Borhan berichtete. Deutschlandfunk Medias Res hier. Alle Augen in Sachen Medienjournalismus waren auf die Republika gerichtet in den letzten Tagen, die digitalen Medien vor allem. Allerdings dürfte es thematisch durchaus einige Schnittmengen zu einer anderen großen Konferenz in dieser Woche gegeben haben, die Konferenz der World Association of News Publishers in Kopenhagen, nämlich die weltweit größte Verlegerkonferenz mit 1000 Teilnehmern aus 75 Ländern. Und meine Kollegin Brigitte Betz war auch dabei und ist jetzt im Studio. Brigitte, ein Thema war, wie auch in Berlin, die künstliche Intelligenz, die KI. Worum ging es da genau in Kopenhagen?
Ja, es ging um die KI, aber auch um die Bedrohung der Pressefreiheit. Und beides steht ja durchaus in Beziehung zueinander, denn automatisierte Prozesse können ja zum einen helfen, die journalistische Arbeit zu erleichtern, also redaktionelle Abläufe schneller zu gestalten, preiswerter zu machen oder auch größere Datenmengen zu durchsuchen. Aber auch die Gegenseite nutzt ja KI zum Fälschen von Bildern und Audios zum Beispiel oder zum noch schnelleren Verbreiten von Falschmeldungen, also zum Untergraben von dem, was wir Vertrauen in Journalismus nennen. Und das in einer Zeit, in der, und das wurde sehr häufig thematisiert in Kopenhagen, die Demokratie weltweit bedroht ist durch den Wahlerfolg populistischer Politiker aller Spielarten. Also fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist ja in diesem Jahr zur Wahl aufgerufen. Und vom Ausgang vieler Wahlen hängt es ja auch ab, inwieweit die Pressefreiheit eingeschränkt werden könnte. Ein Beispiel ist Südostasien. Premierminister Modi in Indien steht da zur Wiederwahl. Er gibt ohnehin nur noch ausgewählten Journalisten Interviews. Er gibt keine Pressekonferenzen mehr und fühlt sich selbst auch ja auserwählt. Hat jetzt in einem Interview erklärt, er bekäme seine Eingebungen direkt von Gott. Von welchem hat er jetzt nicht spezifiziert. In Indien ist ja die Pressefreiheit in der Verfassung verankert. Aber Journalisten wie Siddharth Varadarshan vom Online-Medium The Wire, der ist davon überzeugt, dass auf Social Media nach einer erneuten Wiederwahl Modis noch größerer Druck als bisher ausgeübt werden wird.
80%, 90% of distribution happens through big tech, right? Big platforms.
Also er sagt, 80-90% der Internetnutzung gehen über Social Media und jetzt schon seien die großen Online-Plattformen wie Twitter unter Druck, unliebsame Inhalte zu löschen. Die machen das auch und das wird, so befürchtet er, weiter zunehmen. Und wichtig für den ganzen sogenannten globalen Süden, das wurde auch immer wieder deutlich auf der Konferenz, ist das, was bei uns passiert, in Ungarn zum Beispiel, was in den USA passiert, wie da die Politik aufgestellt wird. Und ganz häufig war die Forderung zu hören, die Bitte auch, dass Qualitätsmedien auch international stärker zusammenarbeiten sollen als bisher.
Ja, das klingt nach einem hehren Ziel. Frage ich mich nur, wie das funktionieren kann oder soll.
Naja, bisher ist es ja schon so, dass vor allem in der Recherche kooperiert wird. Wir kennen das von den großen investigativen Recherchen, die Kooperation bei internationalen Skandalen, Panama Papers zum Beispiel. Aber die Forderungen gehen dahin, dass sich Medien gegenseitig helfen sollten, wenn es zum Beispiel darum geht, Tools, also Werkzeuge zu entwickeln, um Fälschung auf die Spur zu kommen. Zum Beispiel ist es extrem schwierig, bei Audios zu erkennen, ob es sich um eine wirkliche Stimme oder um eine KI-Bearbeitung handelt. Und da hat Prisa, das ist der Medienkonzern, dem zum Beispiel die Zeitung El País in Spanien gehört, dem auch viele Radios in Lateinamerika gehören, ein Tool entwickelt, das jetzt auch anderen Unternehmen weitergegeben wird, wo man eben verifizieren kann, ist das eine wirkliche Stimme. Gibt es allerdings bisher nur auf Spanisch. Aber es gibt auch Initiativen im Sinne von Lobbyismus in eigener Sache.
Soll heißen dann also bei der Politik, oder?
Naja, will heißen, dass Medien immer wieder deutlich machen, dass sie eine eigene Rolle spielen und unabdingbar sind in Sachen Demokratie. Beim G20-Gipfel in Indien zum Beispiel haben Medien eine Art Gegengipfel oder sagen wir mal Parallelgipfel veranstaltet, um genau darauf hinzuweisen. Und Melissa Fleming, die bei der UN die Hauptabteilung für globale Kommunikation leitet, hat jetzt bei der Konferenz in Kopenhagen angekündigt, dass im Juni Richtlinien der UN veröffentlicht werden sollen, die genau das, also die Bedeutung freier Medien für die Demokratie, noch einmal genauer präzisieren sollen. Also so, dass man sich auch in einzelnen Ländern darauf berufen kann, dass sich einzelne Journalisten auch darauf berufen können.
Ich komme nochmal zurück zum Thema KI, die ja durchaus, das hast du jetzt schon auch berichtet, sehr kritisch gesehen werden kann im Journalismus. War das denn eigentlich überhaupt nicht mehr Thema?
Naja, es ist, glaube ich, allen Verlagen ziemlich klar, dass es ohne nicht mehr geht, weil ja auch die Entwicklung im Journalismus dahin geht, dass immer mehr Personengruppen ganz spezifisch angesprochen werden müssen oder auch sollen. Aber es ist ja dafür nicht unbedingt mehr Geld da und es stehen auch nicht mehr Mitarbeiter zur Verfügung. Also wenn es darum geht, journalistische Texte zusammenzufassen, diese Texte nochmal in anderen Sprachen zu übersetzen, damit man zum Beispiel Migranten auch erreicht, automatisierte Schlagworte zu setzen, um besser im Internet gefunden zu werden. Da geht es mit KI einfach besser. Da wurden sehr viele Anwendungen auch vorgestellt. Nur die Sorge ist natürlich da, dass man jetzt wieder, wie bei Social Media, sich von wenigen Tech-Firmen abhängig machen könnte. Also in diesem Fall zum Beispiel bei OpenAI. Die Ankündigung vom Weltverband war IFRA, dass man jetzt eine Kooperation eingehen wird mit OpenAI, um KIs in den Newsroom besser zu implementieren. Das wurde im Plenum eher verhalten aufgenommen. Da muss man, glaube ich, sehen, wie es weitergeht.
Ja, das werden wir auch verfolgen. Die Konferenz der World Association of News Publishers in Kopenhagen. Brigitte Baetz war dort und hat berichtet hier in Medias Res. Dankeschön. 44 private lokale Radiosender gibt es in Nordrhein-Westfalen. Alle werden mit dem Zwei-Säulen-Modell betrieben. Das Programm verantwortet die Veranstaltergemeinschaft. Das ist ein eingetragener, nicht kommerzieller Verein. Und für die Finanzen ist die Betriebsgesellschaft zuständig, die natürlich das Geld unter anderem und die Einnahmen aus der Werbung koordiniert. Und überwacht wird dieses Modell von der Programmaufsicht. Und eben diese Aufsicht hat nun gegen 7 Lokalsender aus dem Rheinland eine rechtliche Prüfung eingeleitet. Es geht um den Verdacht, dass Werbung nicht entsprechend gekennzeichnet wurde. Kevin Barth berichtet.
Ein Job haben, der Spaß macht. Das ist perfekt eigentlich. Das ist eigentlich das Ziel von uns allen, oder? Und den suchen wir für euch. Unser Jobhopper ist für euch unterwegs. Die Julia Lana von der Krankenkasse AOK. Die hat es eigentlich schon geschafft, einen Job zu finden, der ihr Spaß macht.
So klang vor kurzem die Reihe Jobhopper bei Radio Berg, ein Lokalradio im Bergischen Land nahe Köln. Im folgenden Beitrag stellt ein Reporter ein Berufsfeld sehr wohlwollend vor.
Ich muss sagen, es fühlt sich immer ein bisschen an wie, weiß ich nicht, man ist irgendwie gerne hier,
ja,
oder?
Willst du einen Kaffee?
Genau. Auch wenn du schon so fragst, ne?
Der Jobhopper läuft noch bei 6 weiteren lokalen Sendern im Rheinland, die alle zum Dumont Verlag gehören. Ausgestrahlt wird das Ganze aber nicht nur im Radioprogramm. Auf den Social-Media-Kanälen der Sender und einer eigenen Webseite wird zu jedem Betrieb ein Video veröffentlicht. Dort steht, dass es sich bei den Beiträgen um Werbung handelt. Im Radio gibt es diese Kennzeichnung nicht, obwohl dort dieselben Reporter zu hören sind, die auch auf den digitalen Kanälen auftauchen. In einer schriftlichen Stellungnahme schreiben die betroffenen Sender, dass bei den digitalen Umsetzungen die Unternehmen bei der inhaltlichen und visuellen Gestaltung beteiligt seien. Anders stelle sich das bei den Hörfunkbeiträgen dar.
Hier liegt zum einen der absolute Fokus auf der Darstellung der jeweiligen Berufsbilder. Zum anderen sind die produzierenden Redakteurinnen und Redakteure völlig frei und unbeeinflusst hinsichtlich Auswahl, Inhalten und Umsetzungen ihrer Produktionen.
Den Unternehmen werde kein Einfluss auf die Hörfunkbeiträge zugestanden. Uns liegen allerdings interne Informationen vor, die auch an die Redaktionen der Radiosender gerichtet waren. Diese besagen, dass Kunden zum Beispiel noch einmal eine Änderung wünschen. Eine Nachfrage dazu beantworteten die Chefredakteure nicht. Stattdessen äußerte sich die Betriebsgesellschaft.
Der zitierte Änderungswunsch eines Kunden bezieht sich auf sein Profil, nicht jedoch im Hörfunk, sondern in einer Internet- bzw. Social-Media-Darstellung. Hierbei wird und wurde stets darauf geachtet, dass die für das jeweilige Medium geltenden gesetzlichen Kennzeichnungsvorschriften eingehalten werden.
Der Dortmunder Medienrechtler Tobias Gostomczyk sagt, dass für Werbung im Radio die eindeutige Trennung von redaktionellem Inhalt entscheidend sei.
Und das passiert ja meistens dadurch, dass dann auch gesagt wird, jetzt folgt die Werbung. Oder dass es ein besonderes Signal gibt, was so kenntlich ist, dass jeder auch weiß, jetzt beginnt etwas anderes. Was nicht ausreichen könnte, wäre zum Beispiel, wenn einfach die Lautstärke sich verändert. Radio wird sehr viel nebenbei genutzt und selbst wenn man nur so ein bisschen nebenbei ist, müsste da auch völlig klar sein, jetzt kommt die Werbung.
Volkmar K., der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Nordrhein-Westfalen, rät Medienunternehmen, dass sie bei der Kennzeichnung von Werbung nicht nur die Mindestvorschriften befolgen. Das sei besonders für die Glaubwürdigkeit des Journalismus wichtig.
Es gibt nicht mehr nur die klassischen Werbeblöcke. Es gibt Kooperationen, es gibt Verknüpfungen zwischen den Medienunternehmen und anderen Wirtschaftsunternehmen. Und das muss einfach transparent gemacht werden, ob es um Sponsoring geht oder ob es halt um andere Verknüpfungen geht. Das muss im Zweifel aber auch kanalübergreifend deutlich gemacht werden.
Die Landesanstalt für Medien prüft jetzt, ob gegen die Kennzeichnungspflicht verstoßen wurde. Dort betonen die Verantwortlichen ebenfalls, dass zu Beginn einer Dauerwerbesendung oder eines Werbeblocks durch eine Sprecherin oder einen Sprecher darauf hingewiesen werden muss, dass das redaktionelle Programm durch Werbung unterbrochen wird. Die Medienaufsicht hat Mitschnitte bei den Sendern angefordert. Wenn die Landesmedienanstalt einen Verstoß erkennt, können die betroffenen Sender schriftlich Stellung nehmen. Bis eine endgültige Entscheidung fällt, kann es aber noch dauern. Selbst wenn es eine Sanktion gegen die Sender gibt, können die rechtlich dagegen vorgehen. Die Chefredakteure der 7 betroffenen Sender teilen mit, dass nun auch die Hörfunkbeiträge als werblich gekennzeichnet würden. Das finde ausschließlich aus Gründen einer vorsorglichen Transparenz statt. Zu hören ist jetzt ein Jingle, der auch vor jedem normalen Werbeblock läuft.
Der Bericht von Kevin Barth. Ganz Italien in 15 Inselgeschichten. Das klingt doch nach Urlaub. Gleich das Gespräch mit dem Autor dieses neu erschienenen Reiseberichtes im Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Morgen dann an dieser Programmstelle unser Podcast nach Redaktionsschluss. Den finden Sie natürlich auch jederzeit im Netz bzw. mit Ihrer DLF-Audiothek-App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.